willkommen bei Dietel Mungener, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Videogames und inwiefern sie ein Gewinn sind oder reine Zeitverschwendung. Mein Name ist Sarah Genne, ich bin Expertin für Digitalthemen, Strategie und New Work.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Ich habe ganz viel Gratisarbeit gar nicht angenommen und habe jetzt ein bisschen Zeit für mich und investiere jetzt die Zeit in einen gewissen Wissensaufbau. Weil es gibt immer so spannende neue Themen oder auch alte Themen, wo man nicht die Zeit hat, um das mal ein bisschen zu vertiefen. Und darum werde ich jetzt wirklich ein bisschen mehr auch mit Lesen verbringen. Das eine ist so ein grosses Handbuch, Digitale Ethik, wo über 66 Personen aus der Wissenschaft aktuelle Sachen reflektieren. Das ist ein riesen Wälzer von 600 Seiten. Da gibt es aber auch so ganz wichtige Themen, wie zum Beispiel Fairness. Wenn man mit künstlicher Intelligenz schafft, muss man eigentlich wie definieren, welches Konzept von Fairness gilt. Man muss es mathematisch übersetzen. Und das ist auch ein Thema, das eigentlich schon lange auf meiner Liste ist, mich mal mit diesen vielen Möglichkeiten von Fairness und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Und was läuft bei dir, Sarah?
Ja, ganz vieles. Vom Buch ABC Digital hin zu Weiterbildungen und Aufträgen habe ich auch noch einige Diskussionen geführt in der letzten Zeit zum Thema Social Media und junge Menschen, Smartphones. Das hat auch mit dem Thema zu tun, das wir kürzlich mal besprochen haben. Das Buch «Generation Angst» von Jonathan Haidt, wo sich ja mit dem Thema befasst. Ich hatte Anrufe von Journalisten, die mit mir darüber reden wollten. Und für mich ist es natürlich besonders spannend, jetzt gerade auch im Hinblick auf das heutige Thema, Videogames, weil damals, als ich noch einen Schwerpunkt hatte zum Thema Jugend und Medien vor 10, 15 Jahren, dort war das Thema Social Media zwar gross, aber das Thema Videogames war richtig gross. Also was machen die Games auch mit unseren jungen Menschen? Und darum nimmt es mich jetzt sehr wunder, Cornelia, bist du eigentlich auch eine Gamerin?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mich nicht als Gamerin bezeichnen, aber wenn ich mir das so überlege, habe ich immerhin gewisse Erfahrung, aber sehr zarte Erfahrung. Wir kommen natürlich auch ein bisschen aus einer unterschiedlichen Zeit, oder? Ich bin 10 Jahre älter als du. Das heisst, ich habe dann noch in einer anderen Zeit mein erstes Game gespielt. Wir haben so Apparate gehabt, also sehr naiv, wo wir dann irgendwie das Telefon müssen abnehmen oder irgendwie den Böllen auf einem Tennisplatz auf die andere Seite tun. Also das sind sehr einfache Spiele gewesen. Wo es aber spannend wurde, ist, wo wir einen Commodore 128 bekommen haben. Und dort hat es nachher so ein Olympic-Game gegeben. Und das habe ich wirklich eine Zeit lang recht gern gespielt. Ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Landschaften, die es heute gibt. Also das sieht aus heutiger Sicht recht naiv aus. Also das zieht sich nicht total rein. Aber ich habe das sehr gern gespielt. Das eine ist dann wirklich, dass du einfach so Olympiaden hast können machen, also irgendwie Speerwurf oder irgendwie Hürdenlauf und so. Und ich weiss, der Joystick, der hat damit müssen recht viel aushalten. Und vielleicht noch spannender, es hat auch ein Geografiespiel gegeben auf dem Computer. Und das ist mir in guter Erinnerung, weil du bist dann eigentlich mit einem Helikopter in einzelne Länder oder in einzelne Städte geflogen und hast dann durch das eigentlich die Städte der Welt und die Länder kennengelernt. Und später während dem Studium hatte ich noch mal eine kleine Phase gehabt, wo ich sogar ein Autorennen gemacht habe. Das ist ein bisschen lustig, oder? Ich fahre nicht Auto und mache Autorennen. Aber auch das hat dann schon sehr, sehr gute Grafik gehabt. In dem Sinn, Erfahrung ja, aber es hat mich nie total gepackt. Also ich glaube, für mich war es eigentlich immer auch ein bisschen eine Unterhaltung gewesen, vielleicht mit ein bisschen Lerneffekt. Aber ich merke schon, dass andere Leute viel geschickter sind, wenn sie gamen. Und dort komme ich dann an meine Grenzen, dort werde ich ein bisschen kribbelig, die Geduld habe ich dann nicht. Und bei dir, Sarah, bist du eine Gamerin?
Hey, ich habe mich selber tatsächlich nie wirklich als Gamerin gesehen, muss aber sagen, dass ich glaube schon mehr gamed habe und auch teilweise heute noch game als verschiedene andere Leute. Insofern habe ich auch schon seit Kindheit eigentlich Erfahrung gehabt oder einen alten Computer bei Verwandten und Bekannten, wo man halt die Spiele, die damals auch noch nicht so ausgereift waren, von Flugsimulatoren über irgendwelche Formen von Tetris und so ähnliche Sachen gespielt haben. Ich habe dann auch Gameboy gespielt, Super Mario und Bugs Bunny und all die Spiele, die es dort gegeben hat. Das haben wir tatsächlich auch im Haushalt gehabt oder im befreundeten Haushalt, wo wir da auch, meine Schwester und ich, Stunden damit verbracht haben. Später im Studium habe ich tatsächlich ein Spiel gespielt namens Tropico, wo ich bis heute noch fasziniert bin, weil dort haben wir so einen Inselstaat regieren. Und man hat eigentlich auch müssen schauen, dass man genug Arbeitskräfte hat. Man hat müssen schauen fürs Wohl von der gesamten Volkswirtschaft, dass die Leute zufrieden sind. Man hat müssen teilweise auch so eine Art olympische Spiel durchführen, damit die Leute auf der Insel ein bisschen Unterhaltung haben. Man hat müssen Bars und Restaurants bauen. Man hat müssen Sicherheitsinstitutionen wie Polizeistationen bauen. Es hat teilweise Kirchen gebraucht, weil die Leute die spirituelle Bedürfnisse gehabt haben. Aber man hat müssen schauen, dass die Bauernhöfe und die Minen, die man da gehabt hat, genug abbauen, damit Geld in die Staatskasse geflossen ist. Also es war natürlich so ein bisschen Planwirtschaft gewesen, aber mir hat das extrem viel Spass gemacht, zu schauen, was braucht es da alles, damit die Bevölkerung einigermaßen funktioniert. Und man hat auch gemerkt, wie es ist, wenn man an der Macht bleiben will. Oder am Anfang hat man noch die grossen, hehren Ziele zum Regieren und gut regieren und freundlich sein. Und mit der Zeit merkt man, irgendwann will man nur noch an der Macht bleiben und die Leute sozusagen so befriedigen, dass sie einem wieder wählen würden, weil sonst hätte man nachher mit dem Ruderbötchen wegrudern müssen. Das war für mich ein sehr gutes Lernspiel gewesen. Und später habe ich dann auch noch das Spiel gespielt von einem Sandkastenfreund von mir, Daniel Lutz. Das ist so ein Schweizer Game-Pionier, der inzwischen in Nordamerika auch eigene Games programmiert hat, auch bekannt worden ist. Und seine Spiele, auch gerade auf iPhone, das sind meine absoluten ästhetischen Lieblingsspiele. Er hat wunderschöne Games programmiert, wo sehr schön sind, wo knifflig sind. Und Isle of Arrows habe ich auch kürzlich mal noch ausführlich gespielt von ihm. Das hat mich fast ein bisschen süchtig gemacht. Insofern, ich befürchte, ich müsste sagen, ich bin eine Gamerin.
Apropos Sucht, also bei mir ist dann eigentlich eher der Fernsehsuchtpotenzial gewesen. Also da sehe ich auch einen Vorteil vom Gaming gegenüber dem TV. Du bist natürlich beim Gamen relativ aktiv, oder? Du machst wirklich etwas. Und ich finde es auch interessant, was es da alles für verschiedene Spiele gibt. Aber Sarah, ich überlege mir jetzt gerade, ist das nicht ein bisschen untypisch, dass wir beide Erfahrung haben? Weil ich tue Gamen ehrlich gesagt immer mit Buben in Verbindung bringen, mit Männern.
Es ist ja so. Also klischeemässig sind natürlich Gamer männlich. Und ich wollte dich fragen, was denkst du, wie alt ist eigentlich der typische Durchschnittsgamer?
Das ist ganz eine fiese Frage. Nein, das ist eine ganz schwierige Frage, weil die machen das wahrscheinlich wie mehr, wenn sie jung sind. Aber ich nehme an, die höre ich nicht mit 20 auf. Die machen das noch länger.
Der Durchschnittsgamer ist tatsächlich deutlich über 30. Und das ist doch noch überraschend, weil das Klischee ist, ja, etwa so ein 15-jähriger Bub in der Pubertät zurückgezogen hinter einem Bildschirm am Gamen. Aber der Durchschnittsgamer ist deutlich über 30 weltweit. Und insofern ist das doch, glaube ich, für viele überraschend. Wir haben jetzt natürlich alles so ein bisschen Games beschrieben, die nicht besonders problematisch sind. Das sind sogenannte Serious Games drunter. Du hast es erwähnt, du hast einiges gelernt, oder, über Geografie. Das sind Spiele, die spielerisch Wissen vermitteln auch. Wirklich in der Kritik gestanden sind natürlich die gewalthaltigen Games. Wo ich noch in der Forschung bin, auch zu Jugend und Medien, ist das eine grosse Debatte gewesen, vor etwa 15 Jahren. Dort hat man das Thema Jugendgewalt auch in der Schweiz abgehandelt. Es ist ums die sogenannten Killer-Games gegangen. Also die Games, wo wirklich Personen auf Leute schiessen oder wo man im Game eigentlich auch eine Art Krieg führt. Das ist so ein bisschen sehr kritisch angeschaut worden. Die Games toll finden, nennen sie sogenannte First-Person-Shooter-Games. Also, dass die Person, die sozusagen am Drücker ist beim Game, eigentlich auch dann gerade schiesst. Gegner und Gegnerinnen von diesen Games nennen sie Killer-Games. Das ist interessant, oder, dass da auch vom Wording her schon spürbar ist, wer ist dafür, wer ist dagegen.
Du, ich habe das auch mal gesehen, so ein Spiel. Und ich muss sagen, ich habe das grauenhaft gefunden. Ich glaube aber auch, dass die das interessiert, dass die das vielleicht auch anders beurteilen. Dass man sagt ja zum Teil, dass je nachdem, wie es gemacht ist, auch so ein bisschen eine Hemmschwelle natürlich ist, oder? Dass du nicht direkt das Gefühl hast, das ist jetzt die reale Welt, sondern dass eigentlich so durch die Visualisierung auch ein bisschen eine Distanzierung stattfindet. Aber ich habe das grauenhaft gefunden. Also, du bist dann wirklich so vor einer Person gewesen und die ist eine Art wie auf Knäuel und hat gesagt, du mich nicht umbringen, du mich nicht umbringen. Und dann tust du da irgendwie abdrücken und dann spritzt das Blut. Also ich finde es einfach grauenhaft. Aber ich weiss natürlich nicht, wie das bei anderen ist. Ob andere das eben wirklich als Fiktion anschauen. Ich glaube, ob es dann wirklich Auswirkungen auf die reale Welt hat, ob das gewalttätig macht, das ist ja, glaube ich, sehr umstritten, oder?
Das ist tatsächlich umstritten. Es wird sehr häufig angenommen, dass eben reale Gewalt auch inspiriert ist durch virtuelle Gewalt. Und das ist, ja, hat den Fall gegeben, zum Beispiel Columbine. Das war eine Schule gewesen in den USA, wo so ein Massaker war, 1999. Dort haben sozusagen die Täter, die jugendlichen Täter, haben das Spiel Doom gespielt, wo eben so ein Ego-Shooter-Spiel ist, wo dann als Inspiration gegolten hat für den Amoklauf in der Schule. Und dort ist natürlich auch sehr viel Kritik gekommen, mediale Kritik. Man hat gesagt, wenn man die Games verbieten würde, dann gibt es sozusagen weniger so Gewalt. Aber was die Forschung ganz klar zeigt, ist, dass die im echten Leben gewalttätig sind, zu fast 100% reale Gewalterfahrungen haben. Dass sie auch noch so Spiel spielen, das kommt dann oft noch dazu, aber es ist viel zu einfach zu glauben, dass die Spiele der wahre Grund sind, warum sie aggressiv und gewalttätig sind. Und darum, glaube ich, muss man dort die Debatte super führen und nicht einfach das Gefühl haben, wenn man die Spiele verbietet, dann kommt alles gut, dann reduziert sich die Jugendgewalt. Das ist aber tatsächlich passiert, auch in der Schweiz. Man hat im Schweizer Parlament vor etwa 15 Jahren so einen parlamentarischen Vorstoss überwiesen gehabt, wo grosse Mehrheit gefunden hat, wo man hat ein Verbot von Killer-Games durchsetzen wollte. Trotz allen Expertenstimmen, die gesagt haben, das wird ganz schwierig. Dann hat aber der Bundesrat ein Programm ins Leben gerufen, Jugend und Medien, Medienkompetenzförderungsprogramm. Dort habe ich auch dann viel noch mitgeschafft und das ist interessant gewesen, wo man auch gesagt hat, es geht um Aufklärung, es geht auch darum, Eltern aufzuklären. Aber die Games, die sind wahnsinnig verbreitet in den Schweizer Haushalten. Es ist aber nicht so, dass das Game an sich gewalttätig macht.
Ich finde das mit der Medienkompetenz ganz einen wichtigen Punkt und ich habe vor ein paar Jahren, Marc Bodmer kennengelernt, den ja du bestens kennst, wahrscheinlich noch besser als ich. Und ich habe das sehr spannend gefunden, dass er eigentlich auch sagt, man muss den Eltern auch zeigen, was die Games überhaupt umfassen, um was das überhaupt geht, dass man vielleicht auch besser versteht, was die Jugendlichen im Moment gerade beschäftigen. Das habe ich logisch gefunden, oder? Dass man nicht eigentlich aus einer fehlenden Erfahrung etwas vielleicht in einen falschen Kontext setzt, wo es so nicht ist. Und ich habe das spannend gefunden, dass er eben auch wirklich die Sensibilisierung in die Medienkompetenz von Eltern investiert, wo er auch sagt, das ist manchmal auch ein Aha-Effekt, wenn Eltern selber gewisse Games spielen, dass sie auch merken, ah, es hat auch doch auch spannende Aspekte dabei. Und er ist ja gleichzeitig auch als Journalist tätig, unter anderem für die NZZ, NZZ am Sonntag, wo er eben auch auf gewisse Games aufmerksam macht. Also ich glaube auch Medienkompetenz, und da gehört ja das dazu, das ist halt immer wichtiger und Verbot löst ja meistens das Problem nicht.
Das ist so. Der Marc Bodmer ist einer der besten Game-Experten, die wir haben in der Schweiz. Ich hatte das Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten und auch von ihm zu lernen zu diesen Themen. Wir haben auch mal phasenweise gemeinsam Workshops in Schulen oder für Eltern oder so durchgeführt und haben dort auch immer wieder auch bei Lehrpersonen so Aha-Effekte gehabt, wo die gemerkt haben, da sind, haben sie vielleicht auch Vorurteile. Und einige von diesen Games, die zwar auf den ersten Blick eben so ein bisschen problematisch aussehen, dort geht es um Absprachen, ums Zusammenschaffen, ums strategisches Vorgehen, wo man dann zusammen in einem gleichen Game ist, in einer Gruppe, oder? Und sich muss auch räumlich orientieren. Und das sind auch nochmal ganz andere Themen. Und was wir auch gesehen haben oder sich immer wieder zeigt, ist, dass tendenziell Mädchen, also weibliche Jugendliche, sich über Social Media und die kommunikativen digitalen Kanäle austauschen. Und dass die Jungs sehr häufig gemeinsam in diesen Games sind und sich über das Headset mündlich während der Games auch über andere Sachen austauschen, als nur das, was im Game passiert. Und das darf man einfach nicht vergessen. Da sind teilweise gewisse Eltern oder so recht rabiat und sagen, du verbringst viel zu viel Zeit hinter einem Bildschirm, mir gefallen die Games nicht, wo du spielst. Aber sie vergessen, dass sie eigentlich mit ihren Jungs unterwegs sind, halt in einer virtuellen Welt, dass sie dort auch noch andere gemeinsame Erfahrungen machen, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick würde denken. Und dass sie dort schauen müssen, wenn sie Bildschirmzeit komplett einschränken oder das verbieten, dass sie dann eben auch nicht den Anschluss an ihre Bubengruppe sozusagen verlieren.
Ja, das ist sehr ein spannender Aspekt. Ich glaube auch, das Soziale ist ja sehr wichtig und das hat es jetzt zu meiner Zeit noch nicht gegeben, aber es ist etwas zusätzlich, was spannend macht, das Gamen. Du hast ja dann auch noch die James-Studie mir mal empfohlen und dort habe ich noch etwas Spannendes gelesen, dass eben sehr häufig die Altersempfehlungen auch nicht eingehalten werden von den Jugendlichen. Leuchtet auf eine Art ein, oder? Dass man das Gefühl hat, das, was nicht für mich ist, ist noch ein bisschen spannend. Aber das kann natürlich auch ein Problem sein, dass man dann Spiele eigentlich spielt, die nicht altersgerecht sind. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist so. Ich habe ja selber die James-Studie so ein bisschen wie mit aufgebaut damals. Die haben wir gemacht an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Fachgruppe Medienpsychologie. Die läuft weiter. Also mein ehemaliges Team, die sind da immer noch sehr aktiv und erheben auch, wie das läuft in der Schweiz, wie Kinder, Jugendliche die ganzen digitalen Medien nutzen. Und es wird auch immer erhoben, was sind so die beliebtesten Games. Und dort haben wir schon lange immer gesehen, dass eben gerade Games, die eigentlich ab 18 sind, bei den 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz besonders beliebt sind. Also da gehört zum Beispiel das Game Call of Duty dazu, wo auch so ein eigentlich eher ein Kriegsspiel ist, wo viele Waffen drin vorkommen. Und es gibt verschiedene Versionen, aber es gibt einige Versionen, die ab 16 und 18 sind. Und das ist immer ein Thema gewesen, wo wir gesagt haben, hey, Eltern, ich muss nicht unbedingt verbieten Games, aber schauen ein bisschen auf die ganzen Altersempfehlungen. Was aber auch eines der beliebtesten Games ist, neben Call of Duty, ist FIFA schon seit vielen Jahren. Das ist ja Fußballspiel, also eigentlich wirklich spielt man eine Art WM gegeneinander, aber halt virtuell, das ist auch, hat sehr viel mit Geschicklichkeit und auch Strategie zu tun. Und auch sehr beliebt, relativ unproblematisch. In den letzten Jahren sind auch noch Minecraft und Fortnite sehr gross geworden. Die sind immer noch sehr beliebt und mein Neffe spielt zum Beispiel sehr gerne Minecraft und er ist jetzt gerade so in der 6. Klasse.
Was ich auch noch ein spannendes Phänomen finde, sind die E-Sports. Das habe ich auch später mal irgendwie gecheckt, dass es da wirklich quasi auch eine Industrie gibt, dass Leute das fängt so gut spielen, dass andere ihnen zuschauen. Ich glaube, es findet vor allem am Computer statt. Man zahlt zum Teil einen Eintritt, es gibt Sponsoren, also Teams werden auch gesponsert. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat es sogar auch grössere Schweizer Konzerne gegeben, die sogar als Sponsoren auftreten sind. Also das habe ich auch noch interessant gefunden, dass das schon so weit ist, der E-Sport. Und ich habe gemeint, ich habe mal gehört, ob das sogar als olympische Disziplin könnte aufgenommen werden.
Ja, das würde mich überhaupt nicht erstaunen. Also wenn Schach sozusagen ein Sport ist, dann ist natürlich E-Sport auch schon lange einer. Also man muss sich da vorstellen, dass man sozusagen Profi-Gamer oder Gamerin ist und dann gegeneinander antritt. Und da ist viel Geld im Spiel. Das ist global gesehen eine riesige Industrie. Viele wissen nicht, dass die Gaming-Industrie längstens die Kinobranche, die Filmbranche finanziell überholt hat. Also da ist wahnsinnig viel Geld drin und die sozusagen die Meisterschaften, wer ist in gewissen Games der Beste, die Beste und auch die Karriere, die da sich auftun für gewisse. Ich empfehle es trotzdem niemandem unbedingt, jetzt gerade den Karriereweg einzuschlagen.
Aber gell, das Spielerische haben wir wahrscheinlich in uns innen. In eine fiktive Welt eintauchen, etwas können ausprobieren. Eben je nach Spiel ist es vielleicht Geschicklichkeit oder es ist Ausdauer, oder es ist vielleicht irgendwie Strategien entwickeln. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Grundbedürfnis, das wir haben.
Es gibt auch den Ausdruck Homo Ludens, oder der spielerische oder verspielte Mensch. Und ich glaube auch, also wer kein Spieltrieb hat, für mich immer schwer zu verstehen. Ich selber bin da sehr gern spielerisch unterwegs und darum werde ich wahrscheinlich auch weiterspielen. Jetzt möchte ich aber zum Schluss noch ein anderes Thema kurz ansprechen, wo ja im Kontext von KI super spannend ist, wo uns ja beide sehr interessiert. Nämlich hat der Demis Hassabis, der für mich so eins von diesen aktuellen Wunderkind ist von der KI-Welt, ja eigentlich seine ganzen Tools und Erkenntnisse aufgebaut, indem er Spiele gespielt hat. Er war ein Schachgenie gewesen als Kind. Er hat mit Videogames eigentlich angefangen, die ersten neuronalen Netze zu trainieren, wo Grundlage gewesen sind für ganz wichtige, auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Er hat mit AlphaGo sozusagen den Moment kreiert, wo der erste Mensch geschlagen worden ist im Go, wo der beste Spieler war. Das ist sozusagen das asiatische Schach. Das war nochmal erschreckend gewesen. Er hat mit AlphaFold den Durchbruch geschafft, wo man Proteinfaltung hat können entschlüsseln mit KI. All das, weil er seine KIs trainiert hat mit Videospieldaten und Strategien, wo er gelernt hat von Videospielen, wo Computer gegen Computer gespielt haben. Ist das nicht faszinierend?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Und das zeigt ja, dass es da eigentlich so eine Welt gibt, die einem vielleicht verschlossen ist, wenn man noch nie so Spiele gemacht hat, dass man es vielleicht eigentlich leichtfertig abtut. Eigentlich auch so die Ernsthaftigkeit von einem Game einem vielleicht spontan gar nicht so in Sinn kommt. Und auch im Rahmen von KI habe ich auch schon von Experimenten gehört, wo es eben um Strategiespiele geht, wo man dann auch gemerkt hat, dass eben KI zum Teil sehr passende Strategien kann entwickeln, um ein Game auch zu gewinnen. Hat natürlich auch dort mit Mustererkennung zum Teil zu tun. Aber ich finde das ein ganz schönes Beispiel, das du jetzt da gebracht hast.
Ich kann wirklich empfehlen, dass man das Gespräch sogar im Originalton hört, wo der Demis Hassabis geführt hat mit dem Ezra Klein zum Thema eben Games und KI-Entwicklung. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Und dort erlernt man wirklich nochmal einiges darüber, wie relevant eigentlich Videogames auch in der aktuellen KI-Entwicklung und durch das auch in der Forschung wirklich sind. Hast du uns auch noch einen Tipp, ein Spiel?
Ich kann euch den norwegischen Dokumentarfilm «The Remarkable Life of Ibelin» wärmstens empfehlen. Ich bin dann am Zürich Filmfestival schauen. Und zwar ist das eine Dokumentation über einen jungen Norweger, der an einer degenerativen Muskelkrankheit gelitten hat. Und sein Ersatz ist dann eigentlich die immer, je länger, je mehr die virtuelle Welt gewesen. Er war im World of Warcraft gewesen. Wie stark haben die Eltern gar nicht gewusst. Und da wird nachher eigentlich das Ganze nachgespielt, dass man hat aufgrund von diesen Aufzeichnungen, aufgrund von Interviews mit Weggefährten in der digitalen Welt, haben wir können rekonstruieren, was er dort für eine Identität gehabt hat. Und das ist also sehr, sehr ein berührender Film und auch super gemacht, weil man sieht eigentlich, wie so ein Leben in so einem Game abläuft.
Ja, World of Warcraft ist ein altbekanntes Spiel, das natürlich auch sehr viele Leute gespielt haben. Ich empfehle auf jeden Fall auch Älteren, dass sie nochmal sich mit PEGI auseinandersetzen. PEGI tut eigentlich die ganzen Altersfreigaben festsetzen. Also das heisst, man kann sich informieren, welches Spiel ist ab welchem Alter geeignet und was kommt in diesem Spiel eben auch vor. Und so kann man das auch ein bisschen besser einordnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Cornelia, dass wir können unsere Sicht auf Videogames und unsere Erfahrungen austauschen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis bald. Tschüss.